Ich habe heute Morgen einmal den Text angeguckt und dann kam mir das so. Also ich weiß nicht, wie lange ich jetzt schon hin und wieder mal, nicht so oft, aber hin und wieder hier vorne stehe. Und dann kam mir das, was hast du eigentlich zu sagen? Also so ein Zweifel, ob ich die Berechtigung überhaupt habe, hier vorne zu stehen. Und glaub mir das, je länger ich es mache, umso schwerer fällt es mir. Aber jetzt wollen wir es miteinander probieren. Und wenn heute Morgen jemand gesagt hätte, du musst heute nicht gehen, dann hätte ich gesagt, prima. Ich habe einen Text, der eigentlich auf dem Plan steht, aber er steht nicht heute drauf, er stand schon vor ein paar Wochen drauf. Wir haben ja getauscht, damals mit dem Eugen. Und ich möchte euch heute über ein paar Worte sagen, über Philipper 3, Vers 7 bis 14. Wohl wissend, dass ich das nicht auslegen kann und auch nicht so, ja, alles das sagen kann, was Gott damit meint. Aber probieren wir es ein bisschen über diese Worte zu stammeln, muss ich fast sagen. Ich lese es gerade mal, Philipper 3, ab Vers 7, da schreibt der Paulus, was mir Gewinn war, das habe ich um des Christus willen für Schaden geachtet. Ja, wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe, und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde, indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus. Die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens, um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tod gleichförmig werde, damit ich zur Auferstehung aus den Toten gelange. Nicht, dass ich es schon erlangt hätte oder schon vollendet wäre. Ich jage aber danach, dass ich das auch ergreife, wofür ich von Christus ergriffen bin. Brüder, ich halte mich selbst nicht dafür, dass ich es ergriffen habe. Eines aber tue ich. Ich vergesse, was da hinten ist, und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt. Und jage auf das Ziel zu, den Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Ein langer Text. Und das wäre wahrscheinlich für jemand, der sich da auskennt, Ernst Günther oder so, ihr könntet wahrscheinlich eine Woche drüber reden. Aber ich versuche jetzt einfach das, was mir jetzt persönlich wichtig war, hier wiederzugeben in kurzen Worten. Ich habe drei Abschnitte, und zwar den ersten, und gebe ihm die Überschrift: Gott möchte, dass wir erkennen, was unwichtig ist. Paulus sagt, das, was mir früher so arg wichtig war, das sehe ich jetzt als völlig wertlos an. Hat keinen Wert. Und was war das? Würde man jetzt den Paulus fragen, Paulus, was war denn das, was da so dir so wichtig war? Müssen wir ein paar Verse weiter vorne gucken. Und da schreibt er, ihm war wichtig, er war stolz darauf, ein Hebräer zu sein. Er war stolz darauf, dass er seinen Stammbaum aufweisen konnte, einen aus dem Stamm Benjamin. Er war stolz darauf, dass er Theologe war, dass er an der Hochschule war für Theologie. Er war stolz, dass er ein Schriftgelehrter war. Er war stolz, dass er ein Pharisäer war. Und er war stolz darauf, dass er gemeint hat, ich bin untadelig im Gesetz. Das haben nur ganz wenige von sich behauptet. Untadelig im Gesetz. Was ist das? Das heißt nicht sündlos, aber sobald irgendeine Sünde vorgefallen ist, haben sie ein Opfer gebracht. untadelig. Und jetzt, nachdem Jesus in sein Leben gekommen ist, jetzt sagt er, alles nichts wert. Alles wertlos, ja, sogar Dreck. Alles nichts. Und dabei muss uns eins klar sein, der Paulus war ganz bestimmt nicht so, dass er uns ein ausschweifendes Leben geführt hätte. Ganz bestimmt nicht. Als Pharisäer, die haben sich angestrengt. Die haben gute Werke getan. Mehr als wir alle zusammen, ganz bestimmt. Aber jetzt sagt er, nichts wert. Ja, und da fragen wir uns, sind auch unsere guten Werke nichts wert? Jakobus sagt doch, der Glaube ohne die Werke ist tot. Wenn wir keine guten Werke tun? Aber wir wissen, wie es eigentlich gemeint ist. Wir wissen alle, was Paulus meint. Gute Werke, Bibelschule, und so weiter, und das alles bringt uns nicht in den Himmel. Das meint er. Selbst wenn ich die Bibel auswendig hersagen könnte, es nützt mir nichts. Wenn ich keinen Glauben an Jesus hätte und keine Gemeinschaft mit ihm, es würde mir nichts bringen. Es würde mir nichts nützen, gar nichts. Das meint er mit diesem Wort. Soweit jetzt die Theorie. Aber mir geht es jetzt heute Abend auch darum, wie oder was will dieses Wort uns, wie will dieses Wort uns in unser Leben hinein etwas sagen, hineinsprechen in unser Leben. Und da möchten wir uns selber fragen, was bedeutet es für uns? Ich könnte auch so fragen, gibt es in meinem oder in eurem Leben Dinge, von denen wir sagen müssen, sie sind wertlos. Ich möchte nicht gleich sagen, sie sind Dreck, aber sie sind wertlos, sie taugen nichts. Ich möchte nicht auf das hinaus, was sündhafte Dinge sind in unserem Leben. Es geht mir nicht um Sünde, darum geht es mir nicht. Ich behaupte, in jedem von uns steckt noch alter Mensch, mehr oder weniger, ganz bestimmt. Johannes sagt ja, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so lügen wir, so betrügen wir uns selbst und reden nicht die Wahrheit. Also jeder von uns sündigt noch. Aber darum geht es mir heute jetzt gar nicht. Denn der alte Mensch, der liebt einfach die Welt mit ihrer, wie es im Johannes, im 1. Johannesbrief heißt, Augenlust, Fleischeslust, Stolz. Gehört einfach dazu zum alten Menschen. Aber es gibt andere Dinge. Es gibt Dinge in dieser Welt, die sind nicht sündig. Die sind nicht sündig. Die dürfen wir, die darf man benutzen. Aber sie bringen uns nicht unbedingt im Glauben weiter. Wer das nachlesen will, der Paulus schreibt es im 1. Korintherbrief, 1. Korinther 7. Ich möchte es jetzt nicht aufschlagen. Da heißt es, da geht es um Dinge, die wir in dieser Welt benutzen. So als benutzten wir sie nicht, schreibt er da. Und wir müssen ja in dieser Welt leben, wir müssen auch Dinge benutzen und zurechtkommen. Was ich aber lesen möchte, ein Vers aus Hebräer 12. Hebräer 12, der erste und der zweite Vers. In Hebräer 11, das wissen alle, die ein bisschen sich in der Bibel auskennen, da geht es um die, ja, wir sagen Glaubenshelden. Also die Leute im Alten Testament, die sich hervorgetan haben durch Glauben. Und da schreibt der Paulus im Kapitel 12 jetzt, im ersten Vers, da wir nun eine solche Wolke von Zeugen, da meint er diese alte Glaubenshelden, da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns leicht umstrickt. Um die Sünde geht es mir jetzt nicht. Mir geht es um die Last. Und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Da ist von einer Last die Rede, die uns hindert am Laufen. Eine Last ist keine Sünde. Stellt euch einen 10.000 Meter Lauf vor oder einen Marathonlauf. Wenn da einer einen Rucksack mitnehmen würde, dann ist es absolut erlaubt. Das ist eine Last. Es wäre absolut erlaubt, aber er würde wahrscheinlich erst ankommen, wenn die Siegerehrung erst schon lang vorbei ist. Ich möchte ein kleines Zeugnis von mir selber einfach da sagen, was mir so in den Sinn kam. So eine Last. Ich denke, bei mir war das, was ich, die Zeit, die ich im Geschäft verbracht habe, so eine Last. Dass ich muss sagen, dass ich wahrscheinlich viel zu viel Zeit im Geschäft verbracht habe, die ich wahrscheinlich gewinnbringender hätte anders einsetzen können. Also versteht mich richtig, nicht die Arbeit selbst ist es. Die hat der Herr ja dem Menschen gegeben. Wir brauchen die Arbeit. Aber es ist der Stellenwert. Welchen Stellenwert hat die Arbeit? Und welchen Stellenwert hat Jesus? Überlegt mal, was würdet ihr am Ende eures Lebens wohl sagen? Meint ihr, es wäre einer da, der am Ende seines Lebens sagt, ich hätte mehr Zeit im Geschäft verbringen sollen? Oder wird einer sagen, ich hätte mehr reisen sollen in meinem Leben, mehr die Welt kennenlernen? Das sind solche Dinge, die ich jetzt meine. Oder würde einer sagen, ich hätte mehr Sport treiben sollen oder mehr Filme schauen oder mehr essen gehen. Versteht ihr? Alles keine sündhaften Dinge an sich, aber Lasten. Und im Hinblick auf unser Ziel, als Gläubige, dass wir Jesus ähnlicher werden. Ich will nicht sagen völlig wertlos, aber relativ wertlos. Sie bringen uns nicht weiter. Ich möchte uns das nicht alles schlecht reden, ganz bestimmt nicht. Und wir brauchen auch gar kein schlechtes Gewissen haben, wenn wir solche Dinge tun und machen. Aber ich muss doch fragen, welchen Stellenwert hat Jesus in meinem Leben? Was ist Jesus dir wert? Kann ich wie Paulus sagen, Jesus ist meine große Liebe? Kann ich das sagen? Kann ich sagen, ich liebe Jesus mehr als alles andere? Also wenn ich ehrlich bin, zu mir selber kann ich ja ehrlich sein und zum Herrn, muss ich sagen, ich muss vorsichtig sein. Ich kann eins sagen, ich weiß, dass Jesus mich liebt. Das weiß ich. Das weiß ich hundertprozentig. Und ich weiß auch, dass ich ihn lieben möchte, dass ich ihn über alles stellen möchte. Aber so richtig steil behaupten würde ich das nicht, dass ich es tue. Lasten. Dieses eine Wort stammt ja von Jim Elliot, der dann dieser Missionar, der ums Leben kam in Südamerika, der gesagt hat, der ist kein Narr, der aufgibt, was er nicht behalten kann, um zu gewinnen, was er nicht verlieren kann. Der ist kein Narr, der aufgibt, was er nicht behalten kann, um zu gewinnen, was er nicht verlieren kann. In Sprüche 23 heißt es, gib mir, mein Sohn, dein Herz. Gott sagt nicht, gib mir dein Geld. Gott sagt auch nicht, gib mir deine Hobbys oder deinen Urlaub. Gott sagt, gib mir dein Herz. Wenn er mein Herz hat, dann hat er mich. Dann hat er mich ganz. Und wenn das unser Wunsch ist, dann darf ich das doch ihm auch im Gebet sagen. Herr, nimm du mein Herz. Ich möchte, dass du mein Herz hast. Ich möchte, dass du Herr über mich bist. Und wenn er Herr über mich ist, ja, dann darf er doch auch mit mir machen, was er will, was er für richtig hält. Er hat versprochen, dass er mit mir nur das machen wird und nur das zulassen wird, was für mich am besten ist. Nur wir glauben es ihm oft nicht. Wir vertrauen ihm nicht. Und ich muss eins sagen, wenn wir ihm nicht vertrauen, dann ist das für ihn eine große Sünde. Mangelndes Vertrauen ist Sünde. Weil wir sagen, Gott, du tust nicht, was du sagst. Wir trauen dir nicht zu, dass du dein Wort hältst. Wir machen ihn zum Lügner. Wir sagen, du lügst. Oder wir trauen ihm nicht zu, dass er das kann, dass er uns bewahren kann, dass er uns helfen kann, dass es uns zum Besten dient. Wir machen ihn klein. Mangelndes Vertrauen ist Sünde. Schwere Sünde. Ich habe einen zweiten Punkt. Gott möchte, dass wir erkennen, was wichtig ist. Und was ist wichtig? Jetzt würde man sagen, ja gut, es ist ja alles wichtig, was im Wort steht. Es ist alles wichtig, was in der Bibel steht. Aber eins war den Reformatoren ganz arg wichtig. Und zwar die Frage, wie werde ich gerecht vor Gott? Paulus sagt in unserem Text, früher wollte ich selbst gerecht werden. Ich habe mich angestrengt, Gebote gehalten, geopfert, gute Werke. Heute weiß ich, es war nichts, es war wertlos. Wertlos in Bezug auf Gottes Gerechtigkeit. Heute weiß ich, Gott schenkt mir seine Gerechtigkeit aufgrund des Glaubens an Jesus. In Vers 9, da heißt es, ich will nicht meine Gerechtigkeit haben, die aus dem Gesetz kommt, sondern die Gerechtigkeit durch den Glauben an Christus. Wisst ihr, als Gläubige, da hat man sich schon so sehr an das Wort Gerechtigkeit gewöhnt, dass man gar nicht mehr darüber nachdenkt. Und doch sollte man es tun. Wir haben vorher von der Freude am Herrn gehört und ich glaube auch, das gehört auch dazu, dass wir, je mehr wir begreifen von der Gerechtigkeit, die der Herr uns schenkt, je mehr wir davon begreifen, was das bedeutet, umso größer wird auch unsere Freude sein. Gerechtigkeit ist ja nicht nur in der Bibel ein wichtiges Thema. Alle politischen Parteien wollen Gerechtigkeit, alle Menschen wollen Gerechtigkeit. Überall heißt es Gerechtigkeit. Wir wollen Gerechtigkeit schaffen, wobei dann Gerechtigkeit immer sehr subjektiv ist. Was dem einen gerecht erscheint, ist dem anderen ungerecht. Kommt sogar in der Bibel vor, ist mir eingefallen, bei den Arbeitern im Weinberg, wo der Letzte genauso viel kriegt wie der Erste. Ungerecht, würde ich sagen. Gott sagt, vollkommen in Ordnung. Wo ist also der Maßstab? Jesus sagt in der Bergpredigt, wenn eure Gerechtigkeit nicht viel, viel besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Hin und wieder ergibt sich im Geschäft auch Gespräch, so wenn ältere Leute über die Ewigkeit. Und da höre ich ja auch immer wieder, auch von frommen Leuten, ja, ich hoffe, dass ich in den Himmel komme. Ich hoffe es. Wenn man in den Himmel will, was braucht es? Wenn man heute irgendwo in eine Veranstaltung will oder ins Hallebad oder ins Schwimmbad oder so, dann braucht man einen Code. Wir machen das ständig im Geschäft, drucken die Dinger aus. Wenn man in den Himmel will, braucht es auch einen Code. Da braucht es ein hochzeitlich Kleid, sagt der Herr Jesus. Und was ist dieser Code? Das ist die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, und die bekomme ich ganz allein, ausschließlich, nicht durchs Impfen, nicht in der Apotheke, die bekomme ich durch Glauben an Jesus Christus. Und das ist das, was den Reformatoren so wichtig war, was sie nicht neu entdeckt haben, wiederentdeckt haben, was am Paulus ganz arg wichtig war. Glauben heißt Gott Recht geben. Ich bin zwar ein Sünder, ein elender Sünder, und der bleibe ich, aber Jesus hat durch sein Blut, durch sein Sterben am Kreuz, mit seinem Blut meine Schuld bezahlt. Ein für allemal. Und das nehme ich im Glauben an und lasse ihn Herr sein über mein Leben. Das bedeutet Glauben. Und dann gibt der Herr mir seine Gerechtigkeit. Im 1. Korinther, Kapitel 1, heißt es, Herr Jesus ist uns gemacht zur Weisheit, Heiligung und so weiter. Und auch zur Gerechtigkeit. Meine Gerechtigkeit liegt nicht bei mir. Wenn ich in den Spiegel gucke, dann muss ich sagen, da ist nichts, was gerecht ist. Da ist nur Versagen, Sünde. Aber dennoch gerecht. Aber nicht meine, sondern seine. Meine Gerechtigkeit ist der Herr Jesus. Und meine Gerechtigkeit ist im Himmel, die ist nicht auf der Erde, weil der Herr Jesus im Himmel ist. Meine Gerechtigkeit steht bei Gott, steht vor Gott, weil der Herr Jesus dort ist. Er ist uns gemacht zur Gerechtigkeit. Christus ist des Gesetzes Ende, Römer 10. Wer an den glaubt, der ist gerecht. Und man möchte es manchmal eigentlich gar nicht glauben, weil man uns selber oft im Spiegel anschauen und sehen, wie wenig wir dem entsprechen, was wir eigentlich sein sollten. Aber die Bibel sagt, es ist so. Du bist vollkommen gerecht. Und wenn Satan anklagt, oder wenn wir uns manchmal selber anklagen, Gott sagt, ich sehe keine Schuld, keine Sünde an dir. Deine Schuld, deine Sünde, die hat Jesus getragen. Ihm wurde sie auferlegt. Unsere ganze Schuld, er hat bezahlt. Und Gott will nicht, dass man zweimal bezahlt. Das will keiner. Das wollen wir im Geschäft auch nicht. Kein Mensch muss zweimal bezahlen, bei Gott auch nicht. Wer an den Sohn glaubt, der ist bei Gott gerecht. So als hätte er nie eine Sünde getan. Und wisst ihr, wer gerecht ist, der ist nicht ein bisschen gerecht. Der ist vollkommen gerecht. Weil es nicht meine Sache ist, sondern weil Jesus vollkommen ist. Und ich muss auch nicht an meiner Gerechtigkeit noch arbeiten. Oder ich bekomme sie erst, wenn ich im Himmel bin, vor dem Richterstuhl Christi. Nein, gerecht ist gerecht. Und zwar vollkommen. Der schwächste und kleinste Gläubige, das schwächste Kind Gottes, so oft und so sehr es auch straucheln mag, aber es ist vollkommen gerecht. Etwas anderes ist es, dass wir als gerechte Leute trotzdem noch sündigen. Das ist etwas anderes. Aber das hat mit dem Vater-Kind-Verhältnis zu tun. Es ist etwas ganz anderes. Da geht es nicht um Gerechtigkeit, da geht es um Gemeinschaft mit dem Vater, Vater-Kind. Gerechtigkeit. Mein dritter Punkt. Gott möchte uns das Ziel vor Augen stellen und uns anspornen. Ich lese dazu nochmal den 13. und 14. Vers. Brüder, ich halte mich selbst nicht dafür, sagte Paulus, dass ich es ergriffen habe. Eines aber tue ich, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt und jage auf das Ziel zu, den Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Die Bibel vergleicht unser Leben ja oft mit einem Wettlauf. Und dabei muss man sagen, unser Leben ist kein 100-Meter-Sprint. Unser Leben ist ein Dauerlauf, ein Langstreckenlauf. Und noch was, keiner von uns, die wir jetzt alle hier sind, keiner ist schon am Ziel. Wir sind alle nur unterwegs, jeder. Und wenn ich jeden ganz persönlich fragen würde, was ist das Ziel deines Lebens? Was ist dein Ziel? Ich bin überzeugt, da würde keiner von uns sagen, ja, ich will sehr reich werden. Glaube ich nicht, dass das jemand sagen würde. Da würde auch keiner sagen, ich will immer gesund bleiben oder mein Ziel ist ein ganz toller Job. Ich glaube es. Das würde keiner sagen. Als gute Christen würden wir doch alle sagen, ich möchte Gemeinschaft mit Jesus. Ich möchte mal bei Jesus sein. Glaube ich bestimmt. Aber ich frage doch und ich frage mich selber, ist es auch so bei dir, bei mir? Und dann, wenn es so ist, nächste Frage. Wie lebst du dafür? Wie lebst du für dein großes Ziel? Marie-Louise und ich, wir laufen ja viel spazieren auf dem Berg da oben. Mal da, mal dort in Thieringen oder Obertigelsheim, Nusplingen. Wir kommen überall rum. Und dann fragen wir uns, manchmal wissen wir es einfach nicht, wo soll man denn überhaupt laufen? Laufen wir hier rum, laufen wir dort rum? Und es ist eigentlich egal. Es ist eigentlich gleich, Hauptsache wir sind unterwegs. Beim Wandern gibt es dieses Sprichwort, der Weg ist das Ziel. Das gilt aber nicht im Glaubensleben. Paulus sagt, ich habe ein großes Ziel. Ein ganz großes Ziel, Jesus zu erkennen, bei ihm zu sein. Und dafür lebe ich. Und dafür tue ich alles. Dafür strenge ich mich an. Und mein Blick ist auf ihn gewandt. Ich möchte den Vers aus Hebräer 12 nochmal zitieren. Wo es heißt, weil wir denn eine solche große Wolke von Zeugen haben, so lasst uns ablegen jede Last und die Sünde, die uns so umstrickt, und lasst uns laufen in dem Kampf und aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Zwei Dinge zum Schluss. Das erste, schau auf das Ziel. Jeder Läufer schaut auf das Ziel. Schau auf Jesus. Schau nicht auf das, was dich hindern will. Schau nicht auf die Wellen wie der Petrus, sondern schau auf Jesus. Ist er für uns? Ist Gott für uns? Wer mag wider uns sein? Wer will uns aufhalten, wenn er für uns ist, mit uns ist? Wenn ihr schon Laufwettbewerbe, diese, ich gucke das schon mal gern an, bei Olympia oder so, wenn ihr das schon mal gesehen habt, da gibt es einen, der läuft vorne draus. Der will eigentlich gar nicht so richtig gewinnen, oder der kann gar nicht gewinnen, aber der läuft vorne draus. Das ist der Schrittmacher. Und die anderen sollen dann hinter ihm herlaufen, dass sie, und er möchte die Läufer anziehen, dass sie schneller laufen, dass sie sich anstrengen. Der Schrittmacher. Jesus ist unser Schrittmacher. Er möchte uns vorauslaufen. Und ihm nach sollen wir. Das ist das Erste. Schau auf das Ziel. Das Zweite, lege deine Last ab. Wie schon vorher gesagt, kein Läufer würde einen schweren Rucksack mit sich schleppen. Uns Vesper reintun und so weiter. Hält nur auf. Und schau nicht zurück, so wie es der Paulus hier sagt. Ich vergesse, was da hinten ist. Schau nicht zurück. Ich habe auch noch keinen Läufer gesehen, der sich beim Laufen umgedreht hätte, um mal zu gucken, wo sind denn die anderen, oder was machen die Zuschauer, oder die Landschaft angucken. Wenn er das macht, dann hat er schon verloren. Ich vergesse, was da hinten liegt, sagt Paulus. Und wisst ihr, das ist ja für uns wichtig. Alles, was wir vor den Herrn gebracht haben, alles, was wir bereinigt haben, falsche Wege, Sünde, verlorene Zeit, egal was es ist, es darf uns nicht mehr belasten. Und wenn uns dennoch unser Gewissen plagt, dann ist das nicht Gottes Stimme, sage ich hier. Dann ist das nicht Gottes Stimme. Was Gott vergeben hat, das hat er vergessen. Und wenn er nicht mehr dran denkt, dann sollten wir es auch nicht. Es hält uns nur auf, dass wir die Aufgabe, die Gott uns heute gibt, dass wir sie nicht bewältigen können. Jesus sagt, wer seine Hand an den Pflug legt und sieht zurück, ist nicht geschickt zum Reich Gottes. Ich möchte uns die Frage nochmal stellen, zum Schluss. Jeder muss sie für sich beantworten. Gleicht mein Leben einem Spaziergang auf der Schwäbischen Alb? Oder vielleicht einem Schaufensterbummel? Mal hier stehen, mal da gucken, mal dort was sehen. Aber wisst ihr, was ich glaube? Jeder, der heute Abend hier ist, der möchte von ganzem Herzen, dass sein Leben ein Lauf ist auf das große Ziel hin, auf Jesus hin. Ganz einfach, sonst wärt ihr nicht da. Ich sage so, wollen wir alle. Das finde ich sehr schön. Was ist mit dem Vollbringen? Philipper 2 heißt es, Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt nach seinem Wohlgefallen. Das finde ich so tröstlich. Er, der Herr, er wirkt in uns das Wollen und das Vollbringen. Und wir dürfen doch unseren himmlischen Vater bitten, Vater, wirke du zu meinem Wollen auch das Gute vollbringen. Mach es du. Ich von mir aus kann es nicht. Ich darf sagen, Herr, ich habe immer wieder Probleme mit Lasten, mit Dingen, die mich aufhalten wollen. Nimm sie du. Trage du sie. Führe du mich. Und wisst ihr, was schön wäre, wenn wir am Ende... Ich weiß, wenn ich jetzt sage, am Ende des Lebens, es klingt für die jungen Leute natürlich etwas seltsam, aber dennoch dürfen wir einfach das ins Auge fassen, wenn man am Ende eines Lebens sagen könnte, wie der Paulus im 2. Timotheusbrief am letzten Kapitel, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet und Glauben bewahrt. Hinfort liegt für mich bereit die Krone der Gerechtigkeit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag zuerkennen wird. Nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung liebgewonnen haben. Allen, die seine Erscheinung lieb haben. Alle, die Jesus lieben. Gott hat viele Kronen bereit. Gott hat viele Kronen bereit. Und eine passt genau auf deinen Kopf. Und es wäre schade, wenn die dort liegen bleiben würde, wenn sie ungenutzt wäre. Amen. Ich möchte noch beten. Und ich möchte dir danken, lieber himmlischer Vater, dass du uns ein großes Ziel vor Augen gestellt hast, weil du dich selbst hingegeben hast, um uns zu erlösen. Vielen Dank für die Erlösung durch dein Blut. Vielen Dank für die Gerechtigkeit, die du uns durch Glauben schenkst. Und vielen Dank, dass du auch zum Wollen das Vollbringen schenkst. Wir möchten dich anbeten, loben und preisen. Amen.